Wir beginnen eine Predigtreihe heute. Jakobusbrief. Und die Idee ist, sonst hat man immer Predigttexte, die eigentlich immer nur so einzeln ausgesucht werden aus der Bibel. Und diesmal ganz spannend, dass jeder von euch im Grunde genommen sagen kann, hey, Jakobusbrief ist dran, jetzt lese ich den mal selber auch von vorne bis hinten. Und ich schaffe es natürlich nicht, all die Aspekte reinzubringen, denn gerade in dem ersten Kapitel ist heute richtig viel drin. Da kommen wir heute nicht ganz durch, weil ich auch noch ein paar Hintergrundinformationen euch geben möchte, wer das überhaupt ist. Und deswegen lade ich euch ein, einfach euch selbst auch zu Hause mit dem Jakobusbrief mal auseinanderzusetzen, mal nachzulesen und mal gucken, was ihr dann für Gedanken und Fragen kriegt. Das wird eure Hausaufgabe sein. Wer Lust hat und Freude daran, der kann das erste Kapitel nacharbeiten und nächstes Mal zum Sonntag seine Fragen mitbringen. Und wir nehmen uns dann auch Zeit im Gottesdienst, um diese Fragen dann zu stellen und auch zu beantworten. Damit wir was mitnehmen können von diesem Predigttext, diesem Bibeltext, von Gottes Wort, brauchen wir eben Gottes Geist. Denn manches lässt sich nicht einfach verstehen. Und da redet auch Jakobus von, manchmal brauchen wir Weisheit. Und da kann man Gott einfach drum bitten. Aber dazu gleich noch mehr. Gott segne euch und schenke euch ein offenes Herz und offene Ohren. Amen. Folgende Beispielgeschichte habe ich gehört oder gesehen bei der Predigtvorbereitung. Folgender Vergleich. Ein Christ ist wie ein trockener Teebeutel. Erst wenn man ihn in heißes Wasser taucht, kann man erkennen, was es für eine Sorte ist. Ja, zum Schmunzeln ja, aber da steckt viel Wahrheit drin. Genau darum geht es Jakobus in seinem Brief, dass wir manches Schwere auch im Leben zu erdulden haben. Das will keiner hören. Aber Jakobus ist ziemlich dreist und wenn ihr aufgepasst habt, er stellt sich kurz vor, ich bin Jakobus, ich schreibe an die Diaspora, an die Juden, die außerhalb von Israel leben, seid gegrüßt und dann freut euch über all die Schwierigkeiten im Leben. Damit haut er sofort rein. Also, wenn heißes Wasser um euch herum ist, dann freut euch darüber. Es ist leider so, dass ich selber viele Menschen begleitet habe, die richtig begeistert waren, die gemerkt haben, hey, Gott ist da. Ich spüre da irgendwas, dass es Gott geben muss. Haben die ersten Schritte im Glauben getan und dann aus irgendeinem Grund sind sie verschwunden. Kommen sie nicht mehr in die Jugendgruppe, in die Bibelstunde oder in den Gottesdienst. Irgendwas ist passiert. Irgendwie sind sie enttäuscht worden, dass mit dem Glauben an Gott und Jesus irgendwas nicht stimmt. Irgendwas ist schiefgelaufen. Viele, die ich dann angesprochen habe, die waren einfach enttäuscht, dass nicht auf einmal mit ihrem Glauben an Gott, an Jesus, alle Probleme einfach verpufft sind. Ich glaube doch an Gott, jetzt musste mein Leben eigentlich super verlaufen und ich dürfte keine Schwierigkeiten mehr haben. Aber das war nicht so und deswegen kann es Gott nicht geben. Haben den Glauben wieder fallen gelassen, sind Schritte zurückgegangen. Oder eben es passierte was Unerwartetes. Scheidung, Gewalt, Mobbing, Krankheit, Tod in der Familie oder unter Freunden, Arbeitslosigkeit. Und weil das sich nicht änderte, sagten viele dann, Gott kann es nicht geben. Und wenn wir ehrlich sind, ist es und bleibt es immer hart und schwer, in Krisen, in schmerzhaften Lebenssituationen am Glauben an Jesus festzuhalten. Weil er verspricht uns doch, dass er da ist und dass er uns beschützt und begleitet und segnet. Und ich denke, jeder, ich zumindest, habe immer dran zu knabbern, wenn es dann nicht so läuft, wenn eben Schwierigkeiten im Leben auftauchen. Denn eigentlich, wenn wir ehrlich sind, steckt doch in uns allen die Hoffnung und der Gedanke, dass wenn ich an Gott glaube, er mich schützt und mir nichts Böses passiert, ich gesund bleibe, dass ich nicht verzweifle im Leben und keinen Weg mehr sehe. Das steckt doch irgendwie in uns drin. Dieser Glaube, diese Hoffnung. Und ich kenne das per Gefühl persönlich. Und das schönste Gefühl, was man so beschreiben kann, das finden wir im Psalm 91. Er ist ein Mensch, der hat Gott erlebt und alles läuft wunderbar im Leben. Und dann schreibt er Folgendes im Psalm 91, könnt ihr auch nachlesen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Das wäre super. Ich kenne das Gefühl, dass es manchmal ein Jahr gibt, Monate, da ist man voller Freude, mal Gott erlebt und nichts kann einem irgendwie was anhaben. Ich hoffe, ihr kennt dieses Gefühl auch vielleicht. Wer nicht, kann ich nur empfehlen. Ich kenne aber auch das andere Gefühl. Und da schweigt die Bibel eben interessanterweise auch nicht drüber. Psalm 22 schreibt von diesem anderen Gefühl. Und er schreibt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wieso bist du fern von meiner Rettung? Hörst du nicht die Worte meines Schreins? Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht, und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Beides ist im Glauben enthalten. Das Hochgefühl und eben auch die Verzweiflung, dass man doch weiß, Gott ist da, und wieso erhört er mein Gebet nicht? Und das ist schwer, gerade wenn man Gott schon mal erlebt hat, dann zu erleben, dass er schweigt oder es tut sich nichts oder ich sehe nicht, was er mir sagen möchte. Die traurige Wahrheit ist, dass schwere Zeiten zum Glauben dazugehören. Für jemanden, der an Gott glaubt, an Jesus Christus, wird das Leben nicht einmal zu so einem rosa Wattebäuschen und es passiert nichts mehr, sondern es kommen diese harten Zeiten, und die Bibel schweigt davon nicht. Die Bibel sagt genau das. Wieso dann also an Gott und Jesus glauben? Jetzt könnte er ja sagen, gut, dann gehe ich jetzt zu Hause, habe ja alles gehört, wenn Gott mir nicht hilft und ich trotzdem so schwere Zeiten erleben muss, wieso dann überhaupt an Jesus glauben? Dann brauche ich den Glauben doch nicht, oder? Lohnt sich das überhaupt, an Gott und Jesus zu glauben? Lohnt es sich immer, regelmäßig in Gottesdienst zu gehen, in der Bibel zu lesen, zu beten? Ja, es lohnt sich. Denn es gibt ein Ziel im Leben, sagt Jakobus auch, zu dem uns Gott führen möchte. Und wer nicht glaubt, erreicht dieses Ziel nicht. Schönste Beschreibungen des Glaubens an Gott und Jesus finden sich auch im Psalm 23. Dort steckt alles drin. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Der Psalm sagt, es kommen diese dunklen Tage, und dann fragen wir Menschen immer, wo ist Gott? Der Psalm sagt genau, wo er ist. Er ist bei dir und geht mit dir durch diese Dunkelheit. Wir wünschen uns, dass Gott einfach das Licht anschaltet, die Dunkelheit vorbei ist. Das ist das, was wir auf dem Herzen haben. Aber der Psalm sagt ehrlich, hey, die Dunkelheit bleibt, aber Gott ist bei dir und er geht mit dir dadurch, bis die Sonne wieder scheint. Und das ist manchmal schwer, denn diese dunklen Zeiten dauern nicht manchmal nur eine Stunde oder einen Tag, sondern manchmal dauern sie Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Und das nagt an einem. Aber das ist der Glaube. Schöne Zeiten, gute Zeiten, und Gott begleitet uns in beiden Zeiten gemeinsam durchs Leben. Gott geht mit uns. Und am Ende gibt es ein Ziel. Das ist der Sinn des Lebens, dass wir dieses Ziel erreichen. Wer dieses Ziel nicht erreicht, hat den Sinn des Lebens verfehlt. Und genau hier setzt Jakobus seinen Schwerpunkt in seinem ganzen Brief. In 5 Kapiteln geht es um den Glauben an Gott und Jesus, nicht theoretisch. Der Römerbrief, der könnte sozusagen das Gegenteil sein. Sehr theoretisch, sehr hochtrabend, sehr theologisch. Viele tiefe Gedanken. Jakobus ist da ganz anders. Er widerspricht dem Römerbrief nicht, aber er geht in die Praxis rein, was wir wirklich gebrauchen können. Wir brauchen nicht schweigen über Anfechtung und Versuchung, denn die gehören dazu. Das weiß jeder von uns. Und deswegen sagt Jakobus, was praktisch hilft im Alltag, und schweigt nicht, wenn es um solche schweren Themen geht, wie Anfechtung. Und dann der dickste Satz ist Vers 2. Erst Begrüßung, seid gegrüßt, und dann sofort Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Keine großen Grußformeln, keine Grüße an irgendjemanden, sondern gleich: Freut euch, wenn es euch richtig schlecht geht. Ja, das sagt er doch, oder? Könnt ihr nachlesen. Und das hört sich wirklich falsch an. Das hört sich falsch an. Wer schwere Zeiten erlebt, der kann sich doch nicht freuen darüber. Das geht doch nicht. Was ist denn Jakobus überhaupt für ein Typ, dass er so einen Spruch ablässt, gleich im zweiten Vers in so einem Brief? Müsst ihr euch vorstellen, er kriegt so einen Brief, macht den auf und dann: Hallo, seid gegrüßt, Pastor Marc. Und dann: Freu dich, wenn es dir schlecht geht. Danke, kann ich darauf verzichten. Wer ist das, der so einen Satz raushaut, dieser Jakobus? Und das ist eben Vers 1, da sagt der Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Seid gegrüßt. Und das Problem ist nur, Jakobus gibt es relativ häufig. Das war so der Name wie Peter oder wie andere bekannte Namen, die jeder kennt. Und viele Leute haben diesen Namen, so war es damals im Neuen Testament. Jakobus ist im Grunde genommen die griechische Version des israelitischen Namens Jakob. Und selbst in der Bibel finden sich eine Handvoll Leute, die Jakobus heißen. Und wer könnte es sein, der diesen Brief denn geschrieben hat? Denn da hängt viel dran. Wenn ich das verstehe, verstehe ich den Brief ein Stückchen besser, als wenn ich darüber gar nichts weiß und nicht nachdenke. Einer der Jünger Jesu heißt Jakobus. Doch der Jünger Jakobus wurde nicht lange nach der Himmelfahrt Jesu bei der ersten Christenverfolgung des Herodes umgebracht. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 12. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Jakobus, der Jünger, kann es nicht sein. Der ist nicht mehr da gewesen. Und auch wenn man den Vertreter nicht hundertprozentig, den Verfasser des Briefes nicht hundertprozentig bestimmen kann, spricht alles dafür, nach dem, was ich so rausgefunden und gelesen habe, dass es der Bruder von Jesus war. Wenn wir ehrlich sind, Halbbruder. Denn Josef war ja sein Vater und bei Jesus war es eben Gott. Insofern hatte Jesus Halbbrüder, was die katholische Kirche verneinen würde. Aber die Bibel berichtet es ganz klar, dass Jesus Familie hatte und weitere Halbgeschwister. Und einer davon hieß Jakobus. Und das Interessante ist, die Familie von Jesus hielt ihn für durchgeknallt. Die haben Jesus nicht geglaubt. Ich weiß nicht, wie es mit Maria war, dort heißt es ja in der Weihnachtsgeschichte, sie bewegte die Worte in ihrem Herzen, aber in der Phase schien die Familie sich von Jesus zu distanzieren und zu sagen, ja, der spinnt doch, hält sie für den Messias. Könnt ihr nachlesen, Markus 3, Vers 21. Und als seine Angehörigen, die von Jesus, es hörten, gingen sie los, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn die Familie sagt, du glaubst an Gott, an Jesus? Bist du bescheuert? Und jetzt willst du auch noch der Messias sein, der Ausgesandte Gottes und Gottes Sohn? Selbst seine Familie hielt ihn für verrückt, von Sinnen. Und dann ganz konkret, Kapitel 7, Vers 5, im Johannesevangelium, denn auch seine leiblichen Brüder glaubten Jesus nicht. Sie glaubten nicht an ihn. 4 Stück hatte er. In Markus 6, Vers 3 könnt ihr das nachlesen. Jakobus, Joses, Judas und Simon. So hießen die Brüder Jesu. Die glaubten nicht an ihn, bis auf den Tag der Auferstehung. Erst mit dem Tag der Auferstehung kommt sein Bruder Jakobus zum Glauben. Und Paulus berichtet davon in seinem ersten Brief an die Korinther in Kapitel 15. Danach erschien er Jakobus, der Auferstandene, und dann den Aposteln. Und gemeint ist hier nicht der Jünger Jesus, sonst hätte man das nicht so extra erwähnen müssen. Und Jakobus war nie der, der irgendwie im Vordergrund stand bei den Jüngern. Deswegen handelt es sich hier wirklich um den Bruder von Jesus, Jakobus. Paulus kennt Jakobus, den Bruder, spricht ihn an, schreibt mit ihm, diskutiert und streitet mit ihm und nennt ihn sogar im Galaterbrief Kapitel 2 eine der Säulen, eine der drei Säulen der christlichen Gemeinde. Jakobus, der Bruder Jesu. Also von jemandem, der nicht glaubt, ein Leben lang mit Jesus zusammen war, mit ihm aufgewachsen ist, was für ein Vorrecht, glaubt nicht, bis zu dem Tag, als die Auferstehung geschieht. Und dann erscheint Jesus Jakobus und er glaubt, ist überzeugt. Aber Jakobus hat ein Problem, er ist halt im jüdischen Glauben verwachsen und es kommt zum Konflikt, wer die letzte Predigt mitbekommen hat, in Antiochia, der Zwischenfall von Antiochia, wo eben eine ganze Reihe behaupten, du bist zwar Christ, aber du musst dich an die jüdischen Regeln halten. Beschnitten werden, dich an die Gebote und Regelungen alles des jüdischen Glaubens halten. Und Paulus widerspricht und legt sich damit mit Jakobus und Petrus an, die eben in ihrem Glauben verwurzelt sind. Und Jakobus ist mehr Autorität sogar als Petrus, denn als Jakobus dann in die Gemeinde kommt, kuscht Petrus und trifft sich nicht mehr mit den Heiden, weil das im jüdischen Glauben eben verboten war, mit ihnen zu essen, am Tisch zu sitzen. Und als Jakobus auftaucht in Antiochia, kuscht Petrus, weil Jakobus die Autorität war, hatte die Gemeindeleitung in Jerusalem der ersten Gemeinde übernommen. Und wenn ihr das wisst, dann seid ihr in der Lage, Luther zu widersprechen. Denn Luther hätte den Jakobusbrief am liebsten aus dem Kanon, aus der Sammlung der biblischen Bücher rausgeschmissen. Er sagt, es ist eine strohende Epistel. Weder Ordnung noch Methode, die ist blöd und sie redet nicht über das Evangelium. Es wird zweimal bezeichnet, das Evangelium nicht als gute Botschaft, sondern als das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und Luther ärgert das, weil Jakobus nicht klar sagt, dass es aus reiner Gnade ein Geschenk ist, dass Jesus gekommen ist auf die Welt und es reine Gnade ist und nicht verdient. Aber wenn man weiß, dass Jakobus eben im jüdischen Glauben verwurzelt war und sogar den Auftrag hatte, die Juden zu missionieren, dann wird klar, warum er eben so schreibt. Der Brief ist an Juden gerichtet, an Juden, die eben außerhalb von Israel leben oder man könnte auch davon reden, dass er alle Juden anschreibt, die nicht an Jesus glauben. Alle, die weit weg sind, schreibt er an. Ein Jude, der nicht an Jesus glaubt, ist weit weg. Das könnte man auch so verstehen, wie er das meint. Er schreibt tatsächlich an Juden und gebraucht eben das, was sie kennen. Er benutzt alte Traditionen, alte Weisheiten in seinem Buch, in seinen 5 Kapiteln und bezeichnet das Evangelium eben eher geschickt, nicht als solches, sondern sagt, es ist das vollkommene Gesetz der Freiheit, um die Juden da abzuholen, wo sie stehen, was sie kennen. Und nicht zu sagen, hey, was ihr glaubt, ist alles Mist, wir haben jetzt hier das Evangelium und wir bringen euch die Neuigkeit, sondern er setzt da an, was sie kennen. Empfänger sind eben Juden, die Jesus noch nicht kennen, egal ob in Israel oder eben verstreut. Und wenn man dann die zeitliche Abfassung ins Auge fasst, wann dieser Brief geschrieben worden ist, ist es vermutlich eine der ältesten Schriften im Neuen Testament, man vermutet um 50 nach Christus, dass dieser Brief geschrieben worden ist. Es gibt natürlich auch immer in der Theologie Leute, die bestreiten das, dass es Jakobus, der Bruder von Jesus war, die sagen, er ist in 200 nach geschrieben worden. Aber nach dem, was ich gelesen habe, wo ich geforscht habe, kann ich eigentlich zu dem Urteil kommen, dass es tatsächlich Jakobus, der Bruder Jesu war, der geschrieben hat. Und es muss irgendwann, auf jeden Fall zwischen 50 und 62 geschrieben worden sein, denn auch der arme Jakobus, der Bruder von Jesus, wurde zur Steinigung verurteilt vom sadduzäischen Hohepriester Hannas der Zweite, weil er eben die jüdischen Gesetze übertreten hatte. Und auch das widerspricht Luther, weil wenn er die jüdischen Gesetze übertritt, dann war ihm die Gnade und Jesus Christus eben doch wichtiger als Gebote und jüdische Regelungen. Er musste sein Leben dafür lassen. Nach 62 kann er diesen Brief nicht mehr verfasst haben. Das ist wichtig. Wenn ihr mit diesem Hintergrundwissen den Brief lest, wird euch einiges klarer werden. Und dann ist es eben wichtig, dass er kein Laberkopf ist. Kein Theoretiker. Jakobus sagt, was die Probleme im Alltag von Christen sind und von der Gemeinde. Und macht kein langes Gerede drumherum. Da sind so viele Themen angesprochen im ersten Kapitel. Da findet jeder was, was ihn irgendwo anspricht. Probleme, die konkret sind, Streitigkeiten in der Gemeinde und praktische Lösungen. Alltagstauglich. Umgang mit der Versuchung, Umgang mit Arm und Reich, mit den Unterschieden in einer Gemeinde, Umgang mit Gebet, auch die nicht erhört werden. Und es geht darum, das Gehörte, die Theorie praktisch in den Alltag umzusetzen, weil darin Kraft liegt. Power. Und dabei ist Jakobus erstaunlich erfrischend und anders als alle anderen Briefschreiber. Nun der heftige Vers. Lass uns loslegen. Meine Brüder und Schwestern, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Es ist eigentlich umgekehrt. Aber eigentlich möchte Jakobus sagen, es lohnt sich trotz aller Schmerzen, Sorgen und Verzweiflung durchzuhalten, weil am Ende das Ziel so richtig wunderbar ist. Schmeißt das nicht weg. kommt da durch. Er sagt also nicht, dass ihr euch freuen sollt über den Schmerz, über die Verzweiflung, über das Leben, was eigentlich ohne Lebenslust mehr ist, sondern er sagt, freut euch auf das, was danach kommt. Denn das ist das Versprechen Gottes. Nach dem finsteren Tal kommt das Licht. Selbst wenn euer Leben mit dem Tod endet, gibt es ein Happy End. Und deswegen verzweifelt nicht an den Sorgen und Schmerzen. Vertraut trotzdem auf Gott, auch wenn ihr manchmal keine Antworten habt. Wenn ihr keinen Sinn darin seht, warum euch das jetzt passieren muss, warum gerade die Diagnose vom Arzt kommt, warum in der Familie irgendwie Scheidung kommt oder Streit ist, warum du den Job verloren hast, bleibt trotzdem im Glauben. Vertraut Gott, dass er euch durch dieses dunkle Tal hindurchbringt. Ein Vergleich habe ich gefunden bei meinen Vorbereitungen. Die sagten, es ist wie mit den Schmerzen bei einer Geburt. Die Mutter weiß trotz der Schmerzen, dass nach dem Wehen, nach der Geburt, etwas Wunderbares am Ende herbei herauskommt. Das macht den Schmerz weder toll noch gut. Der Schmerz kann unerträglich sein. Aber der Ausblick auf das, was danach kommt, ist so wunderschön, dass man den Schmerz eben erträgt. Mit dem Glauben an Jesus ist das genauso, sagt Jakobus. Wer durchhält, verändert sich zum Besseren. Am Ende kommt was Gutes heraus. Geduld, Gelassenheit, Ausdauer, Standhaftigkeit und tieferes Gottvertrauen sind die Folge von überstandenen schweren Lebenssituationen. Oder umgekehrt, wer in schweren Zeiten seinen Glauben an Jesus wegwirft und nur auf sich selbst oder andere Menschen vertraut, der wird immer nur an der Oberfläche bleiben, nicht wachsen, weder charakterlich noch im Glauben. Schwere Lebenssituationen können ein Gewinn sein, auch wenn sich das komisch und falsch anhört. Aber man wird ruhiger, man wird gelassener, man verzweifelt nicht mehr so sehr. Auf Gott vertrauen, auch wenn das Herz gerade zerreißt. Mit dem Wissen, dass Gott dich da durchbringen wird. Es geht nicht darum, den Schmerz und das Finstere schön zu reden. Schon gut, den Schmerz zu benennen vor Gott und schon die Wahrheit im Gebet zu sagen. Ich kann nicht mehr, es tut weh, wieso? Und dann enden mit den Worten, ich vertraue aber Gott, dass du mich da durchbringst. Psalm 69, ein Beispiel. Rette mich Gott, denn Wasser ist bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein fester Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut schwemmt mich fort. Ich bin müde von meinem Rufen, entzündet ist meine Kehle, meine Augen vergehen vom Harren auf mein Gott. Da steckt jemand in so einer beschissenen Situation drin und sagt es Gott frei von der Leber weg und sagt, ich kann nicht mehr. Wasser steht bis zum Hals. Ihr hört die Verzweiflung in diesen Versen. Und doch wendet er sich an Gott und erhofft sich von ihm diese Hilfe, die er gerade so braucht und sich so ersehnt. Er schmeißt seinen Glauben nicht weg. Hätte auch sagen können, mir steht das Wasser bis zum Hals, ich bete nie mehr zu Gott. Den kann es ja nicht geben. Aber er macht es trotzdem. Lasst euch von den Psalmen wirklich anleiten, wie das geht. In Krisen, in schweren Zeiten, wenn das Herz zerreißt, zu beten. Und dann um Gottes Hilfe zu bitten und darauf zu vertrauen, dass das dunkle Tal enden wird. Gott hilft uns, das Schwere anzunehmen. Manchmal gibt es keine Besserung. Manchmal bleibt man im Rollstuhl nach einem Schlaganfall oder ähnlichem. Verzweifelt man dann oder nimmt man mit Gottes Hilfe sein Leben an, auch wenn alles nicht mehr so schön ist wie früher. Das ist die Hilfe Gottes. Annehmen in der Schwierigkeit der Situation und trotzdem Lebensfreude haben. Weil ich weiß, Gott hat am Ende das Happy End für mich vorbereitet. In jedem Schmerz liegt die Chance zu wachsen. So komisch das auch anhört, aber jeder weiß es. Wer schon mal eine Krise erlebt hat, auch eine Ehekrise, man kommt gestärkt wieder heraus, wenn man etwas überwunden hat. Und dann kann man erzählen, wie Gott einem da rausgeholfen hat. Und es sind meistens die Christen, die schon lange Erfahrung gesammelt haben. Man wird ruhiger, man regt sich nicht mehr so auf mit rotem Kopf, man diskutiert. und man ist mit dem zufrieden, was man hat. Das ist nicht einfach. Besser als Paulus kann das keiner beschreiben. Philipperbrief, Kapitel 4. Paulus schreibt, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben, mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne satt sein und hungern, ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Das ist hier keine Theorie. Das ist niemand, der sagt, glaub an Gott und wenn mal schwierige Zeiten sind, dann bringt dich Gott da durch. Das ist jemand, der das erfahren hat und uns weitergibt im Philipperbrief. Erwachsen werden im Christsein, im Glauben. Einfach die Situation annehmen, so wie sie ist. Und nicht jedes Mal ausflippen und sagen, wo bist du, Gott? Wieso lässt du mich allein? Ich glaube nicht mehr an dich, weil ich kann es ja nicht geben. Das ist der Rückkehrschluss der Welt, dass man sagt, es gibt Leid in dieser Welt, es gibt Leid in meinem persönlichen Leben, deswegen kann es Gott und Jesus gar nicht geben. Aber es ist genau umgekehrt, dass Gott und Jesus sich beweisen können in der Not. Doch wenn man den Glauben vorher wegschmeißt, dann wächst gar nichts. An wen soll man sich dann wenden? An Menschen? Die können das recht nicht helfen. Paulus sagt hier aus der Erfahrung, ich habe es gelernt. Ich bin erwachsen geworden als Christ, als jemand, der Jesus nachfolgt. Ich kann mit allem zurechtkommen, auch mit den schweren Zeiten. Also wer dahin kommt, der ist auf dem besten Weg. Das ist nicht einfach, ich wiederhole es gerne immer wieder. Glauben Sie, glaubst du, dass selbst wenn du mit sehr schwierigen Lebensumständen zu kämpfen hast, Gott alles für dich zum Guten führen wird? Glaubst du das? Jakobus weiß, dass dieser Gedanke echt schwer ist, obwohl er ihn raushaut in Vers 2. Danach sagt er eben ganz klar, wir brauchen Weisheit, um manches im Glauben zu verstehen. Wir kommen nicht drum rum, Gott darum zu bitten. Wer was verstehen will in der Bibel, der frage Gott einfach. Jakobus schreibt in Vers 5 bis 8, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Wir brauchen Weisheit von Gott, um manches zu verstehen in der Bibel. Manchmal haben wir Fragen, verstehen manches nicht. Andere Leute ziehen die Bibel in den Dreck und sagen, stimmt nicht, erfunden. Aber wer was verstehen möchte von den Hintergründen der Bibel, aber auch vom Glauben von Gott, von Jesus, der bitte ihn einfach darum. Das ist dieses Praktische bei Jakobus. Du hast ein Problem? Frag Gott. Der holt dich da raus. Selber drüber nachdenken, diskutieren und überlegen, hilft manchmal nicht. Jakobus macht es ganz praktisch und sagt, hast Probleme, verstehst was nicht, frage Gott. Und Gott gibt gern und dann ist hier ein kleiner Zusatz, der echt klasse ist. Manchmal denken wir ja, hey, ich kann nicht zu Gott beten. Vielleicht habe ich das vor 20 Jahren das letzte Mal gemacht und eigentlich kann ich ja nicht vor seinen Thron treten und ihn um Weisheit oder Hilfe bitten. Habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe nichts zu Gott getan, also wieso sollte Gott was für mich tun? Oder ich habe gesündigt, habe gelogen, betrogen, schlimme Sachen gemacht und ach, ich brauche mich gar nicht an Gott zu wenden, der hilft mir eh nicht, der will mit mir nichts zu tun haben. Aber hier steht folgender Zusatz, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt. Wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir uns an Gott wenden, auch wenn es das erste Mal im Leben ist, dass Gott erst sagt, oh Marc, jetzt meldest du dich erst nach 50 Jahren, jetzt gibt es erstmal eine Standpauke. Oder, oh, ich habe hier die Liste deiner Sünden. So ein ganzes Haus voll. Ja? Da gehen wir jetzt erstmal von A bis Z alles durch und dann reden wir über deine Bitte. Nein, Gott macht keinen Vorwurf. Du brauchst keine Angst zu haben, dass wenn du dich an Gott wendest, ob es zum ersten Mal ist oder nach einer schlimmen Lebensphase, wo du geflucht hast und Schlechtes gemacht hast, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, dann zu Gott zu kommen und zu beten. Gib mir Weisheit, hilf mir in meiner Situation, hilf mir aus dieser Finsternis heraus. Brauchst du nicht, deswegen tu's. Der gerne gibt. Und dann der Zusatz, jeder Mann. Frau können wir auch mit reinnehmen. Das heißt, jeder, der ihn bittet, muss keine Qualifikation vorweisen, nicht in Gottesdienst gegangen sein, nicht konfirmiert sein, nicht getauft sein. Wer Gott anruft, der kriegt ohne Vorwürfe etwas. Gott gibt gerne. Hier geht es um Weisheit, aber es geht auch bei allen anderen Dingen. Und dann der Tipp fürs Gebetsleben. Manchmal betet man und denkt sich gleich, oh, das wird bestimmt nicht wahr. Und Jakobus rät zu folgender Taktik. Bete einfach und schmeiß diesen Gedanken weg, ob dir Gott überhaupt hilft, sondern sag einfach, Gott wird mir helfen. Die Frage ist nur, wann und wie. Versteht ihr, wenn ihr das im Leben einübt, im Gebet, einfach Gott etwas bitten, ihm etwas sagen, etwas fragen, um Antwort bitten, um Weisung, um Entscheidungshilfe und dann einfach nicht gleich sagt, ja, Gott antwortet mir ja eh nicht, sondern einfach darauf vertraut, dass Gott antworten wird, dir ein Zeichen geben wird, die Frage ist nur, wann und wie. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wird man neugierig. Dann passiert mal hier was und da passiert mal da was. Mein Vater hat eine schwere Operation gehabt, war angesetzt sofort, musste schnell erledigt werden, am Kopf, am Gehirn. Und das Erste, das war jetzt vor einer Woche, und natürlich dafür gebetet. Und dann hieß es gleich, OP abgesagt, der Zimmerkollege hat Corona und alles wird auf Eis gelegt. Und da denkt man sich ja erstmal, Gott, was soll denn das jetzt? Muss doch schnell gehen. Und dann dachte ich mir beim Studieren des Jakobusbriefes, hey, Gott wird sich was bei denken. Vielleicht war der Arzt an dem Tag besoffen. Oder vielleicht hat er eine zittrige Hand gehabt. Und Gott denkt sich irgendwas dabei und ich muss nicht gleich wieder zweifeln, dass Gott irgendwie nicht aktiv wird, sondern das Gegenteil. Wenn sowas passiert, sollte man eigentlich denken, hey, Gott ist am Wirken. Wenn Gott so etwas macht, dann ist er am Werk und es wird etwas dabei rauskommen. Und das ist wichtig, das verändert dein Gebetsleben und ihr Gebetsleben. Wenn man das einübt und sagt, Gott hört mein Gebet, er wird etwas unternehmen und ich bin neugierig und gespannt darauf, was es sein wird. Und dann wirst du es auch erkennen. Also einfach Gott komplettes Vertrauen vorschießen. Sich einfach fallen lassen und nicht diese Zweifelgedanken zulassen. Denn dann, sagt Jakobus, ist es ein bisschen wie so eine Welle. Hin und her und links und rechts und mal zweifelt man, mal glaubt man. Und das muss irgendwann vorbei sein. Irgendwann muss wir sagen, als Christ, wenn man erwachsen ist, ich weiß, Gott hilft, auch wenn ich nicht alles verstehe, aber ich weiß, er wird mich durch das dunkle Tal führen. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Und dann, ganz geschickt eigentlich, leitet er dann über zu so einem Missverständnis. Dann kommt er auf einmal aus dem Nichts auf Arm und Reich zu sprechen. Es gibt Arme in der Gemeinde, es gibt Reiche in der Gemeinde, es gibt unterschiedliche Charaktere und manchmal bilden sich so Grüppchen. Der Arme denkt vielleicht, hey, Gott hat mich gar nicht lieb, hat mich nicht gesegnet. Der Reiche denkt, boah, ich mache alles richtig, Gott hat mich ordentlich mit ein paar Millionen gesegnet auf dem Konto. Und Jakobus sagt, nee, wer arm ist, wem es dreckig geht, der freue sich und rühme sich darüber, dass er Gott kennt. Er ist etwas Besonderes, er ist ein Kind Gottes, auch wenn er nicht viel hat. Und dem Reichen soll bewusst sein, dein Reichtum bringt dir gar nichts. Am Ende stehst du nackt vor Gott. Dein Konto ist nicht mehr da, deine Scheckkarte ist nicht mehr da, du kannst mit deinem Reichtum nichts mehr bewirken. Und so soll es in der Gemeinde sein. Der Arme ist was wert und der Reiche auch, nur nicht wegen seines Geldes. Und manchmal haben wir irgendwie diesen Kehrschluss, wir beten und mancher wird gesegnet mit viel Geld, mit Glück und Auto und Haus. Und der Arme, der macht irgendwas falsch im Gebet. Der zweifelt. Und Jakobus sagt, von wegen. Ist nicht so. Beide sind Kinder Gottes. Der Arme ist hoch und erhoben aus seiner Armut heraus. Und der Reiche ist eigentlich erniedrigt, weil ihm klar werden sollte, das ist die Warnung von Jakobus, dein Reichtum wird dir nicht helfen. Sterben wirst du trotzdem und kannst nichts mitnehmen. Und nach diesem kleinen Umschwenker zu Arm und Reich macht er Schluss und wir beenden auch hier die Predigt hier mit Vers 12. Er kommt wieder zum Anfang. indem er schreibt, Jakobus, selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Ich kenne eine Familie, mit der habe ich viel Freizeiten gemacht und die haben dann als zweites Kind eine behinderte Tochter gekriegt. Und zwar richtig behindert, dass der ganze Alltag über mehr als ein Jahrzehnt einfach davon geprägt war. Und das kostet Kraft und das geht an den Glauben und lässt einen zweifeln. Aber die haben durchgehalten. Das Mädchen ist da leider verstorben. Und auf der Beilatskarte war dieser Spruch. Selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Da stand dann drauf für das Mädchen, sie hat jetzt die Krone des Lebens empfangen. Froh ist der, freuen kann sich der durchhält, weil dieses Leben nicht alles ist. Es gibt mehr. Es gibt den Himmel und das Paradies und es lohnt sich, an dieser Krone des Lebens festzuhalten, auch wenn man manchmal nicht mehr kann. Vertraut darauf. Es lohnt sich, an Jesus zu glauben. Es kommen Anfechtungen auf sie und dich zu. Die kommen. Sei darauf vorbereitet und sei gewiss, dass Gott bei dir ist. Vertraue einfach ganz naiv und blind auf Gott, dass er dir beisteht und dich da rausholt und deine Gebete erhört. Amen.